Willkommen zum Otto Alpha 6 Podcast. In der heutigen Sonderfolge möchte ich Band 5 der THM-Buchreihe besprechen mit dem Titel Satellitenraub. Das deutsche Buch ist von 1986 und wir halten hier eine zeitliche Einordnung. Der Autor beschreibt nämlich die Welt, so wie er sie sich am Ende des 20. Jahrhunderts vorgestellt hat. Das Titelbild passt zur Geschichte des Buches. Wir sehen einen im All frei schwebenden Astronauten, im Hintergrund ein Space Shuttle und die Erdkugel. Den Klappentext finde ich spannend, der hat neugierig gemacht. Es ist die Rede von Satelliten, die von ihren Umlaufbahnen verschwinden. Eine Frau erleidet einen Unfall oder war es ein Mordversuch? Mr. Chips muss seinen Höhenrekord brechen und THM ermitteln sogar in der Karibik. Diesmal startet die Geschichte nicht in Stanton, sondern wir sind gleich im All. Der Astronaut Robert Marceau soll einen Satelliten mit Namen Comtex bergen. Im Roman gibt es sehr viele Satelliten, insofern sind die Namen recht wichtig. Dieser Satellit ist auf einer veränderten Umlaufbahn und sendet seit einem halben Jahr keine Daten mehr zur Erde und reagiert auch nicht auf Steuerbefehle. Marceau soll nun in etwa 400 Kilometer Höhe über der Erdoberfläche diesen Satelliten zuerst manuell einfangen, in die Reliance, das ist das Space Shuttle, mit dem er ins All geflogen ist, bergen und ihn dann zurück zur Erde bringen. Der Astronaut dosiert den Schub aus seinen Rückstoßaggregaten seines Jet-Rucksackes, es ist die Rede von Stickstoff, und versucht so seine Relativgeschwindigkeit gegenüber dem Satelliten auf Null zu bringen. Es ist nicht so wie in den Simulationen, der Satellit bewegt sich anders als gedacht, seine Eigenbewegung ist viel schneller und Marceau hat Schwierigkeiten mit dem Treibstoffvorrat zurechtzukommen. Die Reliance hat aber nur diesen einen manuellen Versuch. Doch plötzlich bewegt sich eines der Solarpaddel des Satelliten. Marceau wird am Kopf getroffen und ohnmächtig. Er ist nicht mit einer Leine mit der Reliance verbunden, aber er hat glücklicherweise ein sogenanntes automatisches Rückholsystem und das fliegt ihn selbstständig zur Reliance zurück, wo seine Mitastronauten das Bergungsmanöver beobachtet haben. Nun starten sie einen Versuch mit einer Sonde. Diese wird mit dem automatischen Rückholsystem verbunden, fliegt zu dem Satelliten, dockt sich dort an und sie kann den Satelliten schlussendlich bergen und der Satellit kann in der Ladebucht der Reliance vertäut werden. Als die Astronauten ihn begutachten, sehen sie auf einem der Solarpaddeln die Nachricht Glück für den Finder. Und da ist dem Leser natürlich sofort klar, hier geht was nicht mit rechten Dingen zu, denn startet ein Satellit mit einer solchen Nachricht, hat sich ein Bodentechniker hier vielleicht einen Scherz erlaubt? Das kann man sich bei bestem Willen nicht vorstellen. Also muss hier irgendetwas Mysteriöses vorgehen und diese Nachricht vielleicht sogar im All dem Satelliten beigebracht worden sein. Im zweiten Kapitel blenden wir nun um nach Stanton. Auf dem Gelände der ortsansässigen Raumfahrtgesellschaft soll eine 10 Meter hohe Rakete in die Stratosphäre fliegen, mit Mr. Chips als Astronaut an Bord. Diese Raketengesellschaft stellt Privatpersonen und Gesellschaften Raketen zur Verfügung, die diese mieten können. Das Material wird von ortsansässigen Raumfahrtfirmen zur Verfügung gestellt. Ob der Start an sich etwas kostet, wird hier jetzt nicht gesagt. Die gerade zur Verfügung stehende Rakete zündet auch, allerdings hebt die Rakete nicht ab. THM sind super enttäuscht, insbesondere Mona, denn das Startprogramm war ihre Idee. Da man sich der Rakete ja nun gefahrlos nähern kann, sie hat ja keinen Treibstoff mehr, klettert Tom flugs eine Leiter hinauf, tippt den Sicherheitscode ein und kann die Kapsel auf der Spitze der Rakete öffnen. Mit einem Flaschenzug können sie den Roboter nun mit Ricks Hilfe auf den Boden zurückbringen. Dann erfährt THM von einem Mitarbeiter der Raketengesellschaft, dass kein weiterer Start mehr erfolgen kann, auch wenn sie das Startprogramm noch überarbeiten würden. Der Luftraum über Stanton sei gesperrt. Als Grund wurde angegeben, dass das Raumschiff Reliance viel früher als geplant wieder zur Erde zurückkommen wird. Eigentlich war eine mehrwöchige Mission geplant. THM interessieren sich besonders für die Reliance, nicht nur weil es vielleicht einen Zwischenfall gegeben haben könnte, sondern auch weil eines ihrer Experimente an Bord ist. Mona hat es hauptsächlich designt. Es geht um die Wirkung von Extrembedingungen auf das Verhalten von Versuchstieren. Hier erhalten wir eine Einordnung. Es ist im Buch oft die Rede von dem Cape, damit ist Cape Canaveral gemeint, und auch auf die Challenger-Katastrophe 1986 wird eingegangen. Da die Starts nun also gestrichen sind, fahren THM zur Ben Datacon, der Firma von Toms Vater. Hier ein nettes Detail, Mr. Chips wird auf den Rücksitz verfrachtet und in einem speziellen Robotersitz, ähnlich einem Kindersitz, angeschnallt. In der Stadt sind viele Leute auf den Bürgersteigen zu sehen und auch vor der Ben Datacon ist der Bürgersteig voll, denn alle wollen natürlich sehen, wie die Reliance gleich über Stanton fliegt. Mona interessiert sich besonders für den EDEF-Satelliten. Das ist ein Satellit, den die Reliance aussetzen sollte, denn auf diesem Satellit ist ihr Experiment. Und deshalb gehen alle zusammen mit Mike Benson in dessen Büro. Mike Benson hat eine besondere Sicherheitsstufe. Er kann bei der Nationalen Raumfahrtbehörde über seinen Superrechner nachfragen und erhält die beruhigende Mitteilung, der EDEF sei programmgemäß ausgesetzt worden, noch bevor die Reliance wieder zur Erde zurückkam. Es ist dann auch noch die Rede davon, dass auf dem EDEF neben den knapp 50 privaten Experimenten auch noch 3 streng geheime stattfinden sollen. Danach verabschieden sich TRM von Toms Vater und begeben sich wieder runter auf die Straße. Dort können sie gerade noch wie ein paar Leute Mr. Chips betrachten. Ricks Wagen ist ein Cabrio und Mr. Chips, ein kleiner Haushaltsroboter auf dem Rücksitz, das lockt sogar in Ständen noch die Leute an. Und eine Passantin beleidigt Mr. Chips sogar. Sie findet nämlich, er sehe sehr dümmlich aus. Rick ist sauer und scheucht alle von seinem Wagen weg. Und die 3 fahren nach Hause. Es gibt dann noch einige Details über Monas Experiment. Es geht im Wesentlichen darum, ob sich Versuchstiere im All anders wie ihre Zwillinge auf der Erde verhalten. TRM begeben sich in Toms Garage. Und wir erfahren hier, dass die Fenster und die Deckenluke besonders verspiegelt sind, dass von außen niemand hereinschauen kann, auch keine Spionagesatelliten aus dem All. Die Freunde haben eine Parabolantenne aufs Dach der Garage gebaut, denn mit dieser können sie eine Direktverbindung zu ihrem Experiment im EDEF-Satelliten schalten. Natürlich absolut illegal und von der Raumfahrtbehörde weiß davon auch niemand etwas. Eigentlich ist diese Satellitenschüssel dafür gedacht, zum Beispiel Wetterdaten zu empfangen. Diese Antenne ist aber auch als Radar nutzbar. Sie kann wohl auch Satelliten anmessen, allerdings braucht sie dazu sehr hohe Sendeleistung und TRM befürchten, dass möglicherweise da ein Funkpeiler der Post irgendwann auf sie aufmerksam werden wird. Dennoch schalten sie das Gerät an. Sie sehen einen Reflex auf ihrem Radarbildschirm und Tom vermutet, das könnte ein Wettersatellit sein und er startet sein Skywatch-Programm. Dieses Programm verwendet er dazu, um Satelliten zu identifizieren. Ein solches Programm hatte ich auch mal auf meinem ersten Computer, dem Schneider. Das hatte die Bahnen aller damaligen Wettersatelliten. Ich glaube, es war Mitte der 1980er. Und dieses Programm, das war das einzige Programm, das meinen Schneider zum Absturz gebracht hat. Es hat einfach so große Datenmengen gebraucht, dass ich jetzt nie starten konnte. Ich konnte leider nie ausrechnen, welcher Satellit gerade über meiner Heimatstadt war. Mona und Rick gehen danach zu Bett, denn sie müssen um 5 Uhr wieder aufstehen, denn dann ist der EDEF über Ständen zu sehen. Und mit einem geheimen Sender, den sie in ihr Experiment eingebaut haben, von der die Raumfahrtbehörde natürlich auch nichts weiß, erwarten sie dann die ersten Daten. Die Datenübertragung soll mittels eines Infrarotlasers erfolgen. Und ich habe mich hier dann gefragt, wie soll denn dieser Laser durch die Satellitenwandung durchkommen? Und ich kann mir nicht vorstellen, dass dieser metallische Außenhaut für einen Infrarotlaser transparent ist. Die Senderoutine im EDEF, die sie eingebaut haben, ist allerdings sehr intelligent. Diese sendet nämlich nur dann Daten, wenn aufgrund von Bahnberechnungen dem Experiment klar ist, es befindet sich im Empfangsbereich von Ständen. Man merkt hier also schon, dass TRM, was das Gebiet der Mikroelektronik, so wird es immer beschrieben, angeht, sehr versiert sind. Am Abend befindet sich Mike Benson bei der Comtech. Das ist die Firma, die den Comtech-Satelliten gebaut hat, der jetzt gerade von der Reliance zurückgebracht wurde. Zusammen mit ein paar Mitarbeitern dieser Firma und 2 Beamten der Raumfahrtbehörde warten sie auf die Ankunft des Satelliten. Der Satellit sieht äußerlich sehr ramponiert aus. Mehr als gewöhnliche Abnutzung durch beispielsweise Mikrometeoriten, kosmische Strahlung und so weiter erwarten lassen. Die Solarpaddel sind abmontiert. Diese schauen sich zuerst nur Mike Benson und die beiden Beamten mit Namen Jarvis und Clayton an. Alle 3 vermuten, die seltsame Nachricht, Glück vor den Finder, die ist im All dem Satelliten beigebracht worden. Dann will Jarvis die Behälter mit den Solarpaddeln versiegeln lassen, und zwar von den örtlichen Sicherheitspersonal. Und das sind just 2 Frauen, die am Nachmittag desselben Tages Mr. Chips begutachtet haben. Da das hier so explizit beschrieben wurde, und das Begutachten von Mr. Chips auch recht ausführlich dargestellt ist, habe ich mir hier dann die Frage gestellt, wird das noch im Fortgang der Geschichte wichtig werden? Spielen die beiden Frauen, deren Namen hier als Lisa Nessen und Emmy Creswell angegeben werden, vielleicht auch eine große Rolle? Die Untersuchung des Satelliten geht weiter. Als nächstes ist die Hauptspeichereinheit dran. Das ist wohl so eine Art Flugschreiber. Diese ist allerdings völlig zerstört und liegt in vielen kleinen Stücken vor. Hat dies eine natürliche Ursache oder hat jemand die Hauptspeichereinheit zerstört? Die Zeit vergeht wie im Fluge. Während Rick und Mona friedlich schlafen, ist Tom allerdings weiter hellwach. Er will die Zeit bis 5 Uhr überbrücken, indem er das Startprogramm von Mr. Chips überprüft. In den Logdateien kann er aber keinen Fehler finden und er ist überzeugt, der Fehler liegt an der Rakete an sich. Es ist dann endlich 5 Uhr und TRM warten gebannt, dass der EDEV in den Empfangsbereich kommt und dann kommen die ersten Gigabytes an Daten. TRM sind überrascht, denn das Verhalten der Weltraumtiere gleicht exakt dem Verhalten der Versuchsobjekte auf der Erde. Allerdings verhalten sich beide seltsam. Mona schließt aus ihrem Experiment im Moment, dass es wohl eine telepathische Verbindung zwischen den Tieren auf der Erde und denen im Weltall geben muss. Mike Benson, der gerade von der Comtech zurückgekommen ist, teilt allerdings die Begeisterung der Jugendlichen nicht und er will ihnen auch nichts über den Comtech-Satelliten erzählen. Aber da sie ein Experiment auf dem EDEV haben, haben sie eine offizielle Genehmigung, Daten auch über die Nationale Raumfahrtbehörde abfragen zu können. Dazu müssen sie eine Sicherheitshürde überwinden. Sie wählen sich in dem Rechner ein, geben ihr Passwort ein, aber dann erhalten sie die Daten noch nicht sofort, denn der Rechner ruft zurück an eine vorher hinterlegte Telefonnummer. Und das kennen wir ja schon aus den Datenpiraten. So sollte ja auch die elektronische Wahl in Stanton ablaufen. Es reicht also nicht nur, dass man das Passwort hat, man muss auch vor einem bestimmten physikalischen Telefon sitzen. Allerdings erhalten sie eine Störungsmeldung. Es gäbe nämlich angeblich Wartungsarbeiten an einem nicht näher benannten Gerät. Auf jeden Fall wird sich der Empfang der ersten Daten noch um etwa 24 Stunden verzögern. Allerdings sei der Satellit auf seiner anvisierten Umlaufbahn angekommen. Beim nächsten Umlauf des EDEV kann allerdings auch TRM keine Verbindung mit dem Satelliten mehr herstellen. Sie fragen, obwohl noch keine 24 Stunden rum ist, nochmal bei der Nationalen Raumfahrtbehörde nach, erhalten weiterhin eine Störungsmeldung, aber jetzt wird sich die Datenübermittlung noch um weitere anderthalb Tage verzögern. Ansonsten allerdings wäre alles mit dem Satellit in Ordnung. Das glauben die drei Freunde aber nicht. Sie nutzen jetzt den Radarmodus ihrer Parabolantenne und können den EDEV ausmachen und auch identifizieren. Aber hinter dem EDEV können sie im Live-Modus noch ein unbekanntes Signal sehen. Und Tom meint, das sehe aus, als verfolge jemand den Experimentsatelliten. Danach blendet die Geschichte um ins All und der nächste Hauptdarsteller ist ein Satellit namens K24. Wir erfahren, das ist ein ehemaliger Kommunikationssatellit, der früher in einer geostationären Umlaufbahn war, also 36.000 Kilometer über der Erdoberfläche, und sich nun dem EDEV nähert. Dieses Manöver sieht nach Fernsteuerung aus. Dann blitzt plötzlich ein Laser auf. Der K24 hat mehrfach auf den EDEV geschossen und dessen Kommunikationsantennen zerstört. Der K24 zündet daraufhin seine Triebwerke und buxiert den EDEV in eine andere Umlaufbahn. Auch erfahren wir noch, dass K24 seine Befehle aus der Karibik erhält. Wir blenden wieder um zu TRM und die sehen das Verschwinden des EDEV auch, denn der entsprechende Fleck auf ihrem Radarbild verschwindet. Den zweiten Satellit können sie allerdings nicht identifizieren. Ganz lustig hier, das EDEV-Signal flackert und Tom versetzt deshalb seinem Computer einen leichten Schlag. Das hat mich an meine Kindheit erinnert. Als ich mein erstes Diskettenlaufwerk hatte, habe ich nämlich genau dasselbe gemacht. Das hatte manchmal auch Macken und hat einfach Disketten nicht erkannt. Und wenn man ihm dann einen leichten oder manchmal auch schweren Schlag gegeben hat, dann ging alles problemlos. Erstaunlich im Nachhinein ist, dass ich damit nie etwas kaputt gemacht habe. TRM spekulieren dann über dieses Signalflackern. Vielleicht ist ein Stück vom Satellit abgebrochen, vielleicht ist er außer Kontrolle geraten oder ein Meteorit habe ihn getroffen. Ich vermute, sie führen das flackernde Signal darauf zurück, dass der Satellit eine sehr unregelmäßige Form angenommen hat. Diese Daten zeigen sie Toms Vater. Das alarmiert auch diesen und er ruft bei der Raumfahrtbehörde an. Und dann kommt eine ganze Gruppe, der Astronaut Robert Marceau, Mr. Jarvis und auch die beiden Frauen, die als Sicherheitspersonal bei Comtech arbeiten. TRM zeigen den Leuten vorerst nur die Daten des flackernden Lichtpunktes des EDEV und nicht die Daten, die sie über ihr Experiment über den geheimen Sender bekommen haben. Das wollen sie vorerst noch zurückhalten, denn sie befürchten, dass sie da Ärger bekommen würden. Hier interessiert es aber von den Erwachsenen niemanden, wie sie denn eigentlich an die Daten über diesen flackernden Punkt gekommen sind. also dass sie eine Radaranlage auf dem Dach haben. Im nächsten Kapitel ist die ganze Gruppe im Comtech-Gebäude. TRM können sich den Comtech-Satelliten anschauen, der wird gerade auseinandergebaut, um ihn weiter zu untersuchen. Und Robert Massot hat ihr Skywatch-Programm mitgenommen. Er möchte es bei Comtech nämlich analysieren lassen. Daraus muss man als Leser wohl schließen, dass die Raumfahrtbehörde selbst kein solches Satelliten-Identifikationsprogramm hat. Dann erhalten TRM ein tolles Angebot. Sie sollen nämlich für die Raumfahrtbehörde ihr Skywatch-Programm weiterentwickeln. Sie erhalten dafür eine Abfindung und natürlich auch ein Honorar. Doch TRM sind nicht ganz so begeistert. Sie wollen zuerst darüber nachdenken. Dann treffen sie auf die beiden Frauen, die Mr. Chip so komisch angeschaut haben, Miss Nesson und Miss Creswell. Diese sind sauer auf die beiden Beamten der Raumfahrtbehörde, fühlen ihre Arbeit nicht wertgeschätzt. Und es ist dann noch die Rede davon, dass sie es seltsam finden, dass Jarvis die Masterkopie des Skywatch-Programmes haben wollte. Amüsant fand ich hier den Ausdruck Masterkopie. Im analogen Zeitalter hat das natürlich Sinn gemacht. Wenn man von einer Videokassette eine Kopie macht und davon nochmal eine Kopie, dann wird das Bild natürlich immer schlechter. Jetzt sind wir hier aber im digitalen Zeitalter. Wir reden von Computerprogrammen auf Disketten, also von Nullen und Einsen. Und solange ich die eindeutig unterscheiden kann, ist es völlig egal, von welcher Diskette ich eine Kopie mache. Es gibt hier gar nicht mehr das Objekt Masterdiskette oder Masterkopie. Ich denke, was hier klar werden soll durch diese Aussage ist, dass Jarvis sicherstellen möchte, dass TRM selbst keine Kopie eines Skywatch-Programms mehr haben und dieses also nicht mehr nutzen können. Aber bei digitalen Daten kann er das ja nie. TRM hätten sich ja auch einen Ausdruck unter das Bett legen können. In ihrer Wut zeigt nun Amy Creswell TRM das Paddeln mit der Aufschrift Glück für den Finder. Allerdings wird sie dabei von Jarvis ertappt, der ihr kurzerhand ihre Codekarte abnimmt, den Container wieder versiegeln lässt und Amy auch fristlos entlässt. Darüber hinaus beendet er auch die Arbeit am Comtech-Satelliten und wirft alle aus der Halle hinaus. TRM und Mr. Benson verlassen daraufhin das Comtech-Gebäude. Toms Vater erklärt aber noch, er habe die Masterkopie des Skywatch-Programms dann doch bei Jarvis belassen. Plötzlich ertönt aber Sirenengeheul, ein Krankenwagen nähert sich und TRM können in der Aufregung erfahren, dass Amy Creswell einen Unfall hatte. Sie ist von einem Podest gestürzt und schwebt in Lebensgefahr. Lisa, ihre Freundin, erklärt noch, kurz bevor Amy ohnmächtig geworden ist, habe sie geflüstert, jemand wollte mich umbringen. Im nächsten Kapitel blendet die Geschichte um. Wir befinden uns im Haus der Benson und Sergeant Dalby, der Polizist, den alle gut kennen, befragt TRM und Toms Vater. Aber diese können keine weiteren Aussagen machen. Sie waren zum Zeitpunkt des Unfalls ja schon außerhalb des Gebäudes. Sie erzählen allerdings von Claytons Wut, nachdem er Amy vor dem Container mit dem Solarpaddel angetroffen hatte. Doch dann kommt endlich mal eine positive Meldung an diesem Tag. Die Stentoner Raketengesellschaft teilt nämlich mit, dass der Fehler bei ihnen gelegen hat und deshalb TRM in 5 Tagen einen erneuten Starttermin erhalten könne. Mona träumt dann noch ein bisschen davon, dass mit das Chips dann vielleicht den EDEF aufspüren könnte, aber das ist natürlich Wunschdenken, denn diese Rakete der Gesellschaft fliegt etwa 11 Kilometer hoch und Mr. Chips wäre gerade mal 15 Minuten in der Atmosphäre, soll dort Messungen der Atmosphäre durchführen und außerdem hat er jetzt plötzlich auch noch eine Atomuhr an Bord, um eine genaue Zeitmessung durchzuführen. Ich vermute, er soll auch noch Einsteins Relativitätstheorie überprüfen. Dann blendet die Geschichte wieder um ins All und wir sind wieder beim K24. Nachdem er den EDEF gekapert hat, ist er nun wieder auf seiner geostationären Umlaufbahn inmitten von Weltraumschrott. Er nähert sich einem großen Tank, etwa 20 Meter groß. Ich habe mir immer einen Tank wie bei einem Space Shuttle Start vorgestellt. Dieser wurde früher verwendet, um eine permanente Raumstation mit Treibstoff zu versorgen. Jetzt beinhaltet er aber keinen Treibstoff mehr, sondern 3 Satelliten, die im letzten halben Jahr als vermisst gemeldet worden sind. Es wird jetzt also klar, irgendjemand stiehlt Satelliten im Weltall. Der EDEF-Satellit wird nun ebenfalls in diesen Lagerraum gebracht. Er ist nun der entführte Satellit Nummer 4. Danach steuert der K24 wieder seine unauffällige Umlaufbahn an. Nun folgt eine der wenigen Stellen im Buch, an denen es eine Erklärung gibt. Der Autor erzählt dezidiert, dass dieses Manöver, dieser Bahnwechsel wohl auffallen würde, wenn auf der Erde jemand da genau hinschauen würde. Allerdings gäbe es so viel Orbitmüll im All, dass solche Manöver an der Tagesordnung wären und dass sich da niemand mehr drum scheren würde. Er vergleicht dies mit der Fehleranfälligkeit komplexer Systeme. Währenddessen findet auf der Erde eine Videokonferenz statt, zwischen Jarvis, Clayton und Marceau auf der einen Seite und ein paar Entscheidern von der Weltraumbehörde und der Regierung, und man einigt sich darauf, innerhalb einer Woche soll die Reliance neu starten und eine Rettungsmission für den EDF durchführen. Währenddessen haben sich Tom und Rick aber von Monas Idee, Mr. Chips könne vielleicht den EDF retten, anstecken lassen. Sie haben nämlich den Plan entwickelt, sie könnten noch den Sender und Empfänger aus ihrer Werkstatt in Mr. Chips einbauen, diesen dann irgendwie auf die Reliance bringen. Immerhin kennen sie ja einen der Astronauten, der mit der Reliance wieder ins All fliegen soll, Robert Marceau. Und Mr. Chips soll dann den EDF anpeilen können. Danach treffen TRM im Big Bite Cheryl eine Freundin. Diese Szene ist sehr detailliert beschrieben. Das Big Bite hat nämlich mittlerweile auf Touchscreen-Bildschirme umgestellt. Man kann auch die neuesten Musikvideos auf dem Bestellmonitor sich anschauen. Und damit man den Nachbarn nicht stört, gibt es an jedem Tisch mehrere Kopfhörer. Cheryl erzählt, sie wird in den nächsten Tagen in die Karibik fliegen, dort eine Verwandte besuchen. Deren Haus wäre sehr groß, TRM könnten dort auch wohnen, sie lädt sie ein. Allerdings müsste TRM selbst schauen, wie sie denn dorthin kommen. Das tun alle jetzt als Witz ab, denn allein in die Karibik fliegen, da würden ihre Eltern sicherlich nicht mitspielen. Sie treffen dann noch Sergeant Dalby, der sie auch gesucht hat. Er hat neue Informationen. Im Moment sieht es so aus, als ob Lisa Nessen diejenige gewesen ist, die Amy Creswell von der Plattform gestoßen hat. Das allerdings können TRM nicht glauben. Später in der Bandada.com möchte Marceau, dass die Daten über das Flackern von unabhängigen Experten überprüft werden, auch die Daten über den Comtex. Er traut wohl seiner eigenen Behörde nicht. Außerdem gibt es glücklicherweise weitere Daten, denn ein Observatorium hat vom Boden denselben Himmelsausschnitt beobachtet wie Toms Radaranlage, und diese Daten wollen sie jetzt miteinander kombinieren. Marceau hofft auch, dass in der Bandada.com mehr Ergebnisse geliefert werden können als bei der Raumfahrtbehörde oder bei der Comtech, denn die Bandada.com hat immer Zugang zu den neuesten Geräten, die es noch gar nicht auf dem freien Markt zu kaufen gibt. Es ist dann noch die Rede davon, dass Farbsegmente der Daten des Skywatch-Programms analysiert werden. Mir war bis dahin nicht klar, dass Toms Radaranlage auf mehreren Wellenlängen arbeitet. Mit den neuesten Geräten bei der Bandada.com kann Marceau nun mit den Daten auch noch eine Spektralanalyse durchführen, und bei einem der flackernden Lichtpunkte kann er das Signal eines chemischen Wasserstofffluoridlasers detektieren. Es ist nun also den Leuten auf der Erde klar, irgendjemand schießt mit Lasern im All herum. Mr. Benson verständigt daraufhin die Raumfahrtbehörde über Ort und Kursvektor des zweiten Satelliten, der den EDF verfolgt hat. Dieser stellt ja möglicherweise eine Gefahr für die Reliance dar, die ja bald wieder starten soll. Danach blenden wir wieder um ins All. Der K24 hat weitere Befehle bekommen, und diesmal wird auch klar, woher, nämlich von der Karibikinsel Beramas, und das ist just die Insel, auf der TRMs Freundin Cheryl bald Urlaub machen wird. Der Autor beschreibt noch, dass im Satellitengefängnis 3 der 4 Satelliten noch senden können, aber weil die Wandung des Tanks zu dick ist, Faradayscher Käfig, kommt das Signal nicht durch. Der EDF selbst kann ja nicht mehr senden, dessen Antennen sind ja defekt. Doch jetzt buxiert plötzlich der K24 den EDF wieder aus dem Tank heraus. Das hat mich total überrascht. Ich dachte, diese Satelliten sollten gestohlen werden, damit sie vielleicht an irgendjemanden verkauft werden, aber da scheint wohl mehr dahinter zu stecken. Auf der Erde können TRM dann plötzlich das EDF-Signal wieder feststellen. Der Satellit ist ja wieder aus dem Tanker aufgetaucht. Das teilen sie Marceau mit, und jetzt müssen sie ihm auch mitteilen, wie sie denn überhaupt an das Signal kommen, dass es also einen geheimen Sender an Bord des Satelliten gibt in ihrem Experiment. Marceau und auch Toms Vater sind ultra wütend, denn das wäre hochgefährlich. Hätte der Sender bereits während des Starts der Reliance gearbeitet, dann hätte es ein großes Unglück geben können. TRM sind bestürzt, denn daran haben sie nicht gedacht. So wie das System beschrieben ist, bestand diese Gefahr allerdings meines Erachtens nicht, denn das Sendesystem an Bord des EDF, dieser geheime Sender, ist ja intelligent und er sendet ja nur, wenn vorherberechnet ist, dass der Satellit sich gerade über Ständen befindet. Und da in den folgenden Kapiteln TRM zum Cape nach Florida fliegen müssen, befindet sich Senden doch einige hundert Meilen wahrscheinlich vom Cape entfernt. Dennoch kann es natürlich nicht angehen, dass 3 Jugendliche einfach mal so einen Infrarot-Sendelaser an Bord eines Raumschiffs schmuggeln. TRM versuchen die Wogen zu glätten und den Astronauten von ihrem Rettungsplan mit Hilfe Mr. Chip zu überzeugen. Allerdings wiegelt der Astronaut im Moment ab. Die Reliance hat nur eine begrenzte Nutzlast und die sei durch zahlende Kunden voll abgedeckt. Da nun die weitere Arbeit für TRM an dem Roboter keinen Sinn mehr macht, entschließen sie sich, einer anderen Spur nachzugehen. Sie ermitteln die Adresse von Lisa Nessen und fahren zu deren Wohnung. Die Tür ist allerdings auf und als sie eintreten, sehen sie ein total verwüstetes Apartment. Doch plötzlich stehen Jarvis und Clayton vor ihnen. Dann kommt es aber anders, als ich gedacht habe, denn die beiden rufen die Polizei und zeigen TRM wegen Hausfriedensbruch an. Sergeant Dalby, der die Anzeige aufnimmt, kennt die drei und weiß, dass sie das nicht tun würden. Dennoch muss er sie mitnehmen, denn auch wenn er vermutet, dass die beiden Beamten der Raumfahrtbehörde irgendetwas mit der verwüsteten Wohnung zu tun haben, Beweise hat er nicht. Der Polizist bringt Rick und Mona nach Hause und Tom zu dessen Vater in die Bender Dacon. Tom ist jetzt sehr mulmig zumute, denn nach dem Ärger mit dem eingeschmuggelten Sender und jetzt auch noch eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch, er glaubt, sein Vater habe nun die Geduld mit ihm verloren. Aber auch hier kommt es anders als gedacht. Robert Masso ist wieder da und er erklärt jetzt, dass die Raumfahrtbehörde herausgefunden hat, der zweite Satellit habe den Namen K24. Und nun wissen auch die Protagonisten das, was der Leser schon länger weiß. Außerdem ist nun plötzlich ein Platz in der Ladebucht der Reliance frei geworden, denn einer der zahlenden Kunden ist wegen des vorgezogenen Starttermins nicht fertig geworden mit seinem Experiment. Kurzerhand hat Toms Vater zugegriffen und für die Bender Dacon diesen Platz gesichert. Er hat einen Vertrag mit der Raumfahrtbehörde abgeschlossen, dass die Bender Dacon eine geheime Rettungsmission für den EDEF starten soll. Mr. Chips kommt also nun doch zu seinem Einsatz im Weltraum. Allerdings stehen den drei nur 48 Stunden zur Vorbereitung zur Verfügung. Das heißt, es gibt viel Arbeit für TRM. Ganz nett fand ich hier, Mr. Chips muss nun seinen täglichen Pflichten, das Haus bewachen beispielsweise, nicht mehr nachkommen. Das ist viel zu gefährlich, er könnte ja eine Treppe runterstürzen. Dann folgt recht viel Tech-Talk, den ich eigentlich ganz interessant finde. Denn sie müssen Mr. Chips natürlich für die Bedingungen im All fit machen. Sie erhalten spezielle elektronische Bauteile von der Comtech, die diesen widrigen Bedingungen standhalten können. Außerdem müssen sie natürlich die halbe Parabolschüssel irgendwie einbauen. Sie brauchen ja einen Datenübertragungslaser. Nach 2 Tagen ist alles soweit fertiggestellt, allerdings ohne größere Tests. TRM und die Eltern von Tom fliegen nach Florida. Sie sind als VIPs angemeldet. Masso möchte den wahren Grund ihres Besuches am Cape geheim halten. Auf dem Raumfahrtgelände angekommen, besuchen TRM zuerst das Raumfahrtmuseum und dort sehen sie den K22. Das ist der Vorgänger des K24. Masso lässt diesen Satelliten dann kurzerhand in eine Lagerhalle bringen. Er hat auch schon die Unterlagen des Herstellers angefordert. Man hofft, dass man da eine Schwachstelle finden kann für eine zukünftige Rettungsmission. Außerdem teilt der TRM mit, es gäbe ein Leck in der Raumfahrtbehörde. Es sieht so aus, als sei deren Datenbank gehackt worden und alle Passwörter gestohlen. Und irgendjemand hat sogar die Satellitenbestandslisten so manipuliert, dass es der Behörde gar nicht bekannt war, dass es den K24 noch gibt, dass er also nicht in der Erdatmosphäre verglüht ist. Das hat die Behörde dann aber doch herausgefunden, indem sie die Daten mit alten Backups des Wetteramtes verglichen hat. Der Tag klingt dann im Hotel aus, aber Rick und Mona glauben, eine Frau gesehen zu haben, die große Ähnlichkeit mit Lisa Nessen hat. Diese Szene ist so ausführlich beschrieben, dass ich mir hier dachte, da kommt noch was nach. Nachts werden Tom und Rick dann plötzlich von Masso geweckt. Er möchte Mr. Chips abholen und in Sicherheit bringen, denn irgendjemand hat aus dem Raumfahrtmuseum den K22 gestohlen. Und wenn das gelingt, dann stellt natürlich eine Hoteltür überhaupt kein Hindernis für einen solchen Dieb dar. Am Morgen, als Mrs. Benson nach dem Frühstück nochmal kurz auf ihr Zimmer geht, wird sie von einer verängstigten Frau angesprochen. Diese steckt ihr ein Kuvert zu und flüstert, ihr seid alle in Gefahr und rennt dann weg. In dem Kuvert befindet sich eine Diskette mit der Aufschrift Skywatch Master Kopie. Mrs. Benson beschreibt die Frau und TRM glauben nun wirklich, Lisa Nessen befindet sich auch im Hotel. Der erneute Start der Reliance, 2 Wochen nach dem ersten Start mit dem EDEF, hier jetzt also mit Mr. Chips, also schon wieder einem Experiment von TRM, hat problemlos geklappt. TRM als VIPs können auch der Bergung der Feststoffraketen beiwohnen. Dazu ist ein spezielles Luftkissenboot der Marine zur Verfügung gestellt worden und damit brausen sie jetzt über das Meer. Doch plötzlich fährt das Boot gegen ein Hindernis und es droht zu sinken. Wir blenden kurz um zu Jarvis und Clayton. Diese haben nämlich den K22 gestohlen. Wir wissen also jetzt, diese beiden gehören zu den Ganoven. Außerdem haben sie nach einer gewissen Zeit auch Lisa Nessen gefangen genommen und in 2 Chargen fliegen nun alle nach Beramas. Im All hat nun die Reliance eine neue Anweisung bekommen. Eigentlich war der Plan, sie soll zuerst den Militärsatelliten aussetzen und dann den EDF retten. Aber jetzt besagt die Meldung plötzlich, genau das umgekehrte Vorgehen solle durchgeführt werden. Aus einer vorherigen Szene hat der Leser schon erfahren, dass die Ganoven auf Beramas den EDF als Köder für die Reliance verwenden wollen. Es drängt sich hier also sofort der Verdacht auf, dass diese Meldung vielleicht gar nicht von der richtigen Bodenstation kommt, sondern möglicherweise auch von den Ganoven. Die Astronauten bereiten gerade das erste von 10 Experimenten vor, als sie durch das Bordteleskop den EDF aufspüren können. Den dahinter fliegenden K24 sehen sie zuerst aber nicht. Doch der K24 sieht die Reliance. Irgendwie stößt er Gaswolken aus und Laserstrahlen, die eine ionisierte Wolke um die Reliance erzeugen. Diese kann damit nicht mehr funken und auch nicht mehr empfangen. Danach schießt der K24 mit seinem Laser auf die Reliance und nun ist sie weit wund. Danach buxiert der Ganoven-Satellit das Space Shuttle in das Gefängnis der Satelliten, das sich nun als S5-Tanker herausstellt. Für den Astronauten Marceau ist nun die Zeit gekommen, Mr. Chips einzusetzen, von dem seine Kollegen allerdings ja nichts wissen. Er begibt sich im Raumanzug in die Ladebucht. Deren Klappe kann er mit Mr. Chips Hilfe öffnen. Das muss alles manuell geschehen. Die Reliance hat mehr oder weniger fast keine Energie mehr. Danach blendet die Geschichte wieder um zu TRM. Das Luftkissenboot ist nämlich just gegen einen der Raketenbooster geprallt, deren Bergung TRM zuschauen wollten. Es stellt sich heraus, es war Sabotage, denn der Sender, den diese Booster an Bord haben, damit man sie anpeilen kann, ist ausgefallen. Das Luftkissenboot kann aber natürlich SOS senden und es befindet sich eine Marinefregatte in der Nähe, die alle Schiffbrüchigen aufnehmen kann. Sie werden nun alle nach Beramos gebracht, denn vor deren Küste soll die Fregatte ein Manöver durchführen. Der Plan sieht vor, nach einem kurzen Aufenthalt sollen von dort alle per Flugzeug zurückgeflogen werden. Das fand ich jetzt eine sehr interessante Idee des Autors. Cheryl hat im Big Bite ja gesagt, ich bin auf Beramos, ich lade euch ein, schaut aber selbst, wie ihr hinkommt. Ich hätte eine Linienmaschine genommen, aber das ist für TRM natürlich viel zu einfach. Sie fliegen lieber zum Cape Canaveral, nutzen Mr. Chips als Rettung für einen entführten Satelliten, havarieren dann bei der Bergung von Raketenboostern und werden dann mit einer Marinefregatte auf die Insel gebracht. So geht's natürlich auch. Bevor Mona, denn sie hat dies mit Beramos als Erste erfahren, das ihren Freunden mitteilen kann, können Tom und Rick aber mit dem Skywatch-Programm, einem tragbaren Computer, den sie mitgenommen haben, und einer faltbaren Parabolantenne samt Radarfunktion, die sie in einer stillen Ecke der Fregatte aufgebaut haben, den K24 und den S5-Tanker identifizieren. Die Daten, um diese beiden Satelliten identifizieren zu können, haben sie von Lisa Nessen bekommen, die ja Miss Benson eine Diskette zugesteckt hat im Hotel. Auch können sie herausfinden, wo diese beiden Ganoven-Satelliten ihre Befehle herkommen. Das wäre nämlich just die Karibikinsel Beramas. Es wird hier nicht erklärt, wie sie dies herausgefunden haben. Natürlich kann man einen Sender anpeilen. Okay, sie haben jetzt nur eine Parabolantenne, Dreieckspeilung geht also nicht. Sie können aber in dem Fall meines Erachtens nur feststellen, irgendetwas sendet von Beramas, aber wo dieses irgendetwas hinsendet, dass dies die Bodenstation ist, das ist hier meines Erachtens reine Spekulation. Auf Beramas angekommen, erfahren sie aber, dass ein Rückflug auf unbestimmte Zeit sich verschieben wird. TRM stört das aber nicht. Sie kontaktieren ihre Freundin Cheryl. Sie erfahren, dass es auf der Insel ein sogenanntes Vogelbeobachtungsgebiet gibt und dort wollen sie hin, denn das ist just in dem Gebiet, in dem sie die Bodenstation vermuten. Cheryl hat zwar ein Boot, aber dort gibt es gefährliche Korallenriffe, deswegen soll ein ortsansässiger Fischer sie hinfahren. Als Tom auf dem Boot dann seine faltbare Parabolantenne wieder auspackt, sagt der Fischer, genau so eine habe er gesehen, aber nur viel größer, und dann lassen sich TRM zu diesem Platz bringen. Die vier sehen nun eine kleine Bodenstation mit Sendeanlage und Lisa Nessen. Allerdings sehen die vier Freunde keine Möglichkeit, die Frau zu befreien. Und so gehen die beiden Mädchen zurück zum Strand. Die Jungs, derweil übermütig wie sie sind, schleichen sich aber noch näher an die Bodenstation heran, zapfen Datenleitungen an und können herausfinden, dass die Daten hochgradig verschlüsselt sind. Sie müssen also das richtige Übertragungsprotokoll gewählt haben. Allerdings hatten die Mädchen die bessere Wahl getroffen, denn plötzlich steht Glade mit einer Waffe vor den Jungs. Im All geht es nun mittlerweile hoch her. Der Astronaut Marceau nutzt nämlich Mr. Chips Kommunikationslaser. und schießt damit mehrfach auf die Wandung des S5-Tankers. Er weiß selbst nicht, ob die Energie ausreicht, aber das tut es. Plötzlich hat der Tanker ein Loch und Masso kann die Erde sehen und auch den K24. Auch der wird kurzerhand mit Mr. Chips Kommunikationslaser kaputtgeschossen, denn der K24 hat eine Achillesferse, eine Treibstoffleitung an der Unterseite und die trifft Mr. Chips Laser zufälligerweise. Danach wird der Roboter und auch der EDEF von Masso in der Ladebucht der Reliance verteut. Die hat plötzlich wieder Energie und funktioniert problemlos und kann, nachdem wohl irgendjemand die Tür des S5 geöffnet hat, herausfliegen und die Mission ist erfolgreich beendet. Ich habe das jetzt sehr kurz dargestellt, aber genauso kurz ist es auch im Buch dargestellt. Das passiert alles innerhalb einer halben Seite. Ich hatte den Eindruck, das ist eine Kürzung wahrscheinlich des deutschen Verlages. Nun löst sich auch alles auf. Cheryl, die ja am Strand war, hat, als der Fischer, der gesagt hat, der kommt sie bei Sonnenuntergang wieder abholen, mit diesem zusammen die Polizei verständigt. Diese haben dem Militär Bescheid gesagt und Regierungstruppen stürmen jetzt plötzlich die Bodenstation. Sie können Lisa, Tom und Rick befreien und es wird klar, dass die Fregatte, die sie aus dem Meer gefischt hat, nicht zufällig vor Beramas ein Manöver hatte, sondern die waren auch auf der Suche nach dieser Bodenstation. Es kommt dann noch heraus, dass der Oberganove ein machtbesessener, kontrollbesessener Privatmann war, der den größten Diebstahl der Weltgeschichte, so habe ich es verstanden, durchführen wollte und dann die Reliance auf dem Schwarzmarkt an den Meistbietenden verkaufen wollte. Danach ist das Abenteuer beendet, THM und Toms Eltern werden zurückgeflogen. Wieder in Stanton darf Mr. Chips nun schon wieder fliegen mit einer Rakete, allerdings nicht ins All, sondern nur in die höheren Atmosphäreschichten. Und mit seiner Atomuhr wird er hoffentlich feststellen, dass Einstein recht hatte. Und damit endet die Geschichte. Welche Fragen sind offen geblieben? Ich habe mich gefragt, wie das Skywatch-Programm von Tom denn funktioniert. Ist es ein passives Programm, das einfach alle Orbits von Satelliten gespeichert hat und man dann einfach per Orts- und Zeitkoordinate auf der Erde sich anzeigen lassen kann, welcher Satellit gerade da ist? Überprüft dieses Programm seine Prognose mit der Radarfunktion, die Tom ja in seiner Werkstatt eingebaut hat? Es ist oft die Rede, dass mit der Hilfe des Programmes die Satellitenkennung am Bildschirmrand angezeigt wird. Geschieht dies auch passiv? Wenn also der Radar einen Lichtpunkt festgestellt hat an einer gewissen Position, dann erwarten wir, dass das der EDEF ist, also wird der EDEF angezeigt. Oder senden die Satelliten irgendwelche Identifikationscodes? Und warum hat die Raumfahrtbehörde nicht ein solches Programm? Das wäre das Erste, was ich schreiben würde, wenn es darum geht, Orbits von Satelliten zu überwachen. Es war ja auch mal die Rede davon, dass Farbsegmente der Skywatch-Daten analysiert werden können. Ich habe daraus ja geschlossen, Toms Radaranlage hat mehrere Wellenlängen. Hat Tom vielleicht sich eine Datenbank aufgebaut, indem er das Reflexionsmuster verschiedener Wellenlänge an verschiedenen Satelliten abgespeichert hat und so den Satellit identifizieren kann? Ich denke aber, diese ganze Geschichte mit dem Skywatch-Programm soll dem Leser nur klar machen, Tom ist ein Genie. Eine weitere Frage, die ich mir gestellt habe, ist, was bewirkt Mr. Chips Startprogramm? Steuert er die Rakete der Stentner Raketengesellschaft? Kann er das Triebwerk zünden? Kann er vielleicht das Triebwerk sogar stoppen? Kann er also die Flugbahn beeinflussen? Ich kann mir jetzt eigentlich nicht vorstellen, dass es erlaubt ist und dass THM eine Genehmigung haben, die Flugbahn selbst zu beeinflussen. Das ist viel zu gefährlich. Wenn aber Mr. Chips Startprogramm überhaupt nichts mit der Rakete an sich zu tun hat, dann frage ich mich, warum, wenn die Rakete nicht startet, Mona so enttäuscht ist und es überprüfen möchte, denn dann gibt es ja gar keinen Grund zu glauben, dass die Rakete nicht gestartet ist, weil in dem Programm irgendein Fehler ist. Eine weitere Frage ist, welchen Plan hat denn die Raumfahrtbehörde, den EDEF zu retten? So wie ich die Geschichte verstanden habe, weiß ja nur mal so von Mr. Chips geheimem Plan und dem geheimen Sender. Wie hat er also seinen Vorgesetzten dargelegt, wir müssen jetzt ins All fliegen mit der Reliance innerhalb von einer Woche? Und wir retten den EDEF. Da muss doch die Raumfahrtbehörde einen anderen Plan gehabt haben. Die wollten doch wohl nicht einfach so auf irgendwelchen Orbitbahnen rumkreuzen und mit ihrem Bordteleskop in alle Richtungen schauen. Diese Geschichte hat mich allerdings an zwei andere Sachen erinnert. Es gibt einmal den Film Space Camp aus den 1980ern. Der hat so ein ähnliches Thema, Kinder sind auf einem Raumfahrtcamp auf dem Cape Canaveral, machen Übungen in einem Space Shuttle. Dummerweise ist das aber nicht auf Simulation geschaltet, sondern auf echten Start und so gelangen sie ins All. Passend dazu ist auch, dass sie einen Roboter haben, der ist allerdings noch viel intelligenter als Mr. Chips. Und dann gibt es auch noch das 3-Fragezeichen-Hörspiel Todesflug, in der Bob, einer der Fragezeichen, zum Schluss in einem Raumanzug auch in ein Space Shuttle verfrachtet wird, ins All geschossen wird aus der Wüste und im All Satelliten und Laser reparieren soll, die in einem Computerspiel eine Rolle spielen. Mein Fazit. Das Raumfahrtthema an sich fand ich sehr interessant. Auch das Beschreiben dieser kleinen Szene im All ohne Menschen, das heißt die Hauptperson war ein Satellit, meist der K24, das fand ich ein sehr gelungenes Stilmittel des Autors. Im Buch werden hier sehr viele Dinge mit anderen Dingen verbunden. Es ist die Rede von einer Menge Kabeln, Koaxialkabel, Lichtleiter, Schnittstellen, T-Stecker. Es war mir früher nie so bewusst, aber vielleicht hat ja jedes THM-Buch so ein Technikthema. Da hätte ich vielleicht mal sollen drauf achten. Bei den Gedankenschnüfflern war es ja immerhin so, dass überall das Wort Laser davor stand. Ein Wort, das mir bei der Geschichte einfällt, ist Gigantismus. Jugendliche, die eigene Radaranlagen bauen, Satelliten identifizieren können und heimliche Sendeanlagen an Bord eines Raumschiffes schmuggeln. Mr. Chips hat jetzt plötzlich eine Atomuhr. Im All werden Satelliten von anderen Satelliten mit Lasern beschossen und entführt. Das war mir eigentlich zu viel für eine Jugend-Science-Fiction-Geschichte, die auf dem Rücken des Bucheinbandes den Claim hat, Abenteuer aus der Computerwelt von morgen. Das liegt vielleicht auch daran, dass das erste Buch, das ich gelesen habe, die schon oft angesprochenen Datenpiraten waren, wo es um eine Wahl in Stanton geht und die Daten werden korrumpiert. Das ist für mich ein schönes, handfestes, kleines Problem, was man lösen kann. Das würde ich in dem Fall als Near-Science-Fiction bezeichnen. Das Buch hier, Satellitenraub, ist für mich eher Far-Science-Fiction. Was mich ein bisschen gestört hat, ist, dass hier kaum etwas erklärt wird. Es wird auch keine Erklärung angeboten. Ich brauche in Science-Fiction-Romanen keine großen Erklärungen, aber so ein bisschen, dass ein, zwei Schlagworte reingeworden, ein bisschen Tech-Talk finde ich ganz gut. Das fehlt hier aber bei den meisten wichtigen Dingen. Ich hatte hier den Eindruck, dass man halt, wenn man gerade eine Eigenschaft braucht, dann wird es halt gerade erfunden. Zum Beispiel, dass Tom auf der Fregatte einfach so die Bodenstation anpeilen kann, was meines Erachtens überhaupt nicht gehen kann. Aus Nostalgie und weil ich dem Buch ja nicht vorwerfen kann, dass ich mein Interesse von Hauptsache Raumfahrt aus der Kindheit zu jetzt im Erwachsenenalter eher zu Near Science Fiction verschoben hat, würde ich insgesamt einen schwach neutralen Daumen vergeben. Und damit bin ich am Ende angelangt und es bleibt nur noch mich zu verabschieden. Bis zum nächsten Mal.